Deutschlandfunk, Kultur heute.
Die Debatte um Rückgabe von Objekten aus kolonialen Kontexten hat in den letzten 2 Jahren an Dynamik gewonnen. Auch die neue Kulturstaatsministerin Claudia Roth betont die Bedeutung des Themas.
Zuallererst geht es mir aber wirklich darum, dass wir uns mal Gedanken darüber machen, was da passiert ist. Da ist kulturelles Erbe geraubt worden, entzogen worden. Und das sind offene Wunden seit Jahrzehnten. Ich meine, das ist ja im 19. Jahrhundert passiert, seit unglaublich langer Zeit. Und es muss darum gehen, im verstärkten Dialog mit den Herkunftsgesellschaften dieser Kunstgegenstände zur Heilung beizutragen, Vertrauen zu erwecken und mitzuhelfen, dass wirklich allen, ich betone allen, der Zugang zum eigenen kulturellen Erbe ermöglicht wird.
So die Kulturstaatsministerin gestern Abend im Deutschlandfunk Kultur. Ein Beispiel aus München zeigt, dass der Dialog aber nicht immer reibungslos läuft. Dazu gleich ein Bericht. Außerdem würdigen wir den Erfinder der Wimmelbücher, Ali Mitgutsch, der gestern gestorben ist. Und wir setzen unsere Reihe Was kostet die Kunst fort? Heute mit der Kriegsfotografin Ursula Meißner. Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Einen schönen guten Abend. Objekte und Kunst aus ehemaligen Kolonien sind auf verschiedenen Wegen nach Europa gelangt. Allein in deutschen Museen lagern vermutlich viele tausende Artefakte, deren Provenienz sich nicht zweifelsfrei klären lässt. Dazu gibt es mittlerweile vielerorts Forscherprojekte, die den Dialog mit den Herkunftsländern suchen, so wie bei einem Projekt zur ehemaligen deutschen Kolonie Kamerun. Dabei geht es um 200 Objekte, darunter auch der blaue Reiterpfosten, ein Holzrelief, das die Münchner Expressionisten berühmt machten. Über 2 Jahre wurde geforscht, jetzt sollte eine Abschlusskonferenz stattfinden, doch die Wissenschaftler bekamen kein Schengen-Visum bei der deutschen Botschaft in Kamerun. Tobias Krone berichtet aus München.
Es ist ein massives Stück braunes Holz, gut 1 Meter hoch. Auf beiden Seiten sind grobe Figuren eingeschnitzt. Und es gibt bis heute Rätsel auf. Der sogenannte blaue Reiterpfosten, den Franz Marc und Wassily Kandinsky 1912 in ihrem Almanach verewigten.
Die Figur, die so schwarz und weiß bemalt ist, diese Krokodile, die man sieht, oder hier auf der Rückseite dann dieses pflanzenartige Motiv. Was die genau bedeutet haben, das weiß man leider bis heute nicht.
Die Ethnologin am Münchner Museum 5 Kontinente, Karin Guckeis, steht vor der Plastik, an der sie bis heute herumrätselt. Auch wo sie herstammt, kann sie nicht genau sagen. Der bayerische Offizier Max von Stetten schickte dieses Objekt aus Kamerun in sein Heimatland und übergab es der damaligen bayerischen königlichen Sammlung. Bis heute ist es im Besitz des Freistaats Bayern. Aus Kamerun, der deutschen Kolonie, folgten weitere 200 Objekte, vor allem Waffen, Pfeile, aber auch Masken und kunstvoll geschnitzte Löffel. Wie kamen diese Objekte in den Besitz Max von Stettens, von dem man weiß, dass er Strafexpeditionen unternahm?
Eine Strafexpedition hat bedeutet, dass man ihm halt dann den Ort zerstört hat, aber auch, dass man sehr, sehr viele Menschen getötet hat. Männer, aber auch Frauen, Kinder. Es ist aus heutiger Perspektive sehr, sehr erschreckend.
Um die Sammlung dieses Offiziers Max von Stetten zu erforschen, fördern das Zentrum Kulturgutverluste und der Freistaat Bayern seit 2019 ein Forschungsprojekt. Karin Guckeis tat sich mit WissenschaftlerInnen aus Kamerun zusammen, denn sie haben durchaus Erkenntnisse, etwa zur Bedeutung des Blaue Reiterpfostens. Ein Videointerview mit dem kamerunischen Projektleiter Albert Guafo, Germanist an der Universität Jiang.
La dénomination que les Allemands donnaient à ces piliers, c'était le fétiche.
Die Deutschen nannten diese Pfeiler Fetisch. Sie waren heilige Objekte und sie standen in Bethäusern und in Privathäusern, um die Gemeinschaft gegen böse Geister zu schützen, die den Frieden stören konnten. Für Albert Guafo ist die Kooperation eine Sache der Gerechtigkeit. Objekte aus Kamerun sollten von Menschen aus Kamerun erforscht werden. Auch Karin Guckeis ist dieser Meinung.
Geleitet hat mich da ein Sprichwort, das ich so aus Ghana, Nigeria kenne. Until the lion tells the story, the hunter always will be the hero. Also solange man immer nur die eine Seite der Geschichte hat, wird der Jäger der Gewinner sein und nicht der Löwe.
Um im Bild zu bleiben, zwischen Jäger und Löwe gibt es viel zu diskutieren. Zum Beispiel fordert Albert Goiffaut, dass der blaue Reiterpfosten in ein kamerunisches Museum zurückkehren sollte, während Karin Guckeis überzeugt ist, den Pfosten habe von Stetten von einer früheren Expedition mitgebracht, die friedlich verlief. Er sei also kein Raubgut. Doch zu einer Begegnung auf gleicher Augenhöhe kommt es nun nicht mehr. Eigentlich hätte es in dieser Woche einen Abschlussworkshop gegeben mit den kamerunischen Kollegen. In Präsenz, in München, in Anwesenheit der Objekte. Tickets und Hotelzimmer waren gebucht. Die deutsche Botschaft aber verweigerte Anfang Januar allen drei Wissenschaftlern das Schengen-Visum nach einem Termin. Darunter die junge Wissenschaftlerin Irene Machinda. Der Ablehnungsbescheid liegt der Redaktion vor. Darin heißt es:
Es bestehen begründete Zweifel an ihrer Absicht, vor Ablauf des Visums aus dem Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten auszureisen. Hierbei berücksichtigt die Botschaft die familiäre Bindung an Kamerun, die wirtschaftliche Bindung, die ordnungsgemäße Nutzung von Schengen-Visa in der Vergangenheit, Veränderungen in der persönlichen Lebenssituation seit Erteilung des letzten Schengen-Visums.
Die deutsche Botschaft befürchtete offenbar, die junge Wissenschaftlerin könnte nach dem Workshop in München nicht mehr nach Kamerun zurückwollen. Das Argument verwundert Karin Guckeis.
Frau Machinda, die war bereits zu Projektbeginn hier und ist dann auch wieder zurückgereist, wie es vorgesehen war.
Der über 60 Jahre alte Universitätsdekan Professor Joseph Ibone aus Puea soll schon auf der Botschaft seine Ablehnung erhalten haben, wegen einer nicht beigebrachten Geburtsurkunde, so hört man aus dem Forscherteam. Auch eine weitere Kollegin kam nicht weiter als bis zu dem Botschaftstermin. Deutschlandfunk fragt beim Auswärtigen Amt nach. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes will man sich dort nicht zu den einzelnen Fällen äußern. Karin Guckeis muss nun den Abschluss ihres Projektes über 200 Objekte, die in München liegen, als Videokonferenz abhalten.
Das ist für uns natürlich sehr erschütternd und ein großer Schlag.
Und wie sieht es das Team in Kamerun? Albert Goiffaut. Das nenne ich institutionellen Rassismus. Es gibt kein anderes Wort, um das zu erklären, weil die Menschen kein Straßendreck sind. Man stelle sich das mal vor bei einem Deutschen in der chinesischen Botschaft. Sowas ist unmöglich.
Tobias Krone berichtete aus München. Die meisten Kinder kennen sie, die sogenannten Wimmelbücher von Ali Mitgutsch, großformatig und auf jeder Doppelseite mit so vielen Figuren, Tieren, Häusern oder Verkehrsmitteln gespickt, dass man auch nach 2 Stunden immer noch neue Geschichten entdeckt. Gestern ist der vielfach ausgezeichnete Künstler und Illustrator Ali Mitgutsch mit 86 Jahren in München gestorben. Ute Wegmann erinnert an ihn.
Geprägt von der Erzählkunst der katholischen Mutter begeisterte er sich als Kind für Krippen, aber vor allem für Dioramen. Objektbilder, in denen durch Münzeinwurf kleine Figürchen eine Handlung ausführen. Eine solche Art lebendiger Illustration wollte er für Kinder ins Buch übertragen. So entstanden die textlosen Bilderbücher. Panoramen mit vielen Gegenständen und Personen in Alltagssituationen, aber durchaus eingebaut in dramatische oder amüsante kleine Szenen. Mitgutsch malte seine Szenarien aus einer bestimmten Perspektive, der Kavaliersperspektive, die eine leichte Aufsicht und somit eine Übersicht bot, wie er selber einmal beschrieb.
Dadurch bekommt das Bild so einen leichten Kipp nach vorne. Also unten geht's weg und hinten geht's hoch. Das ist eine optische Täuschung. Aber die macht eben, dass ich die Dinge hinten genauso groß male wie vorne und dadurch die gleiche Wertigkeit verteile. Das ist eigentlich eine urdemokratische Sicht der Dinge, dass man nichts zu den Hintergrund denkt.
Mitguts Blick galt immer den Kindern. Niemals wollte er über ihre Köpfe hinweg agieren.
Ich beobachte ja ständig die Kinder, die Welt der Kinder. Was kommt an, was interessiert Kinder, was begeistert Kinder, was ängstigt Kinder, was berührt Kinder.
Sie mit seinen Bilderbüchern berühren, das war sein Anspruch. Dem Vorwurf der Pädagogen, er würde Kinder mit der Figurenfülle der Bilder überfordern, und dem der 68er-Bewegung, er bilde nur eine heile Welt ab, trat er entschieden entgegen.
Wenn die Leute genau hingeschaut hätten, dann hätten die festgestellt, dass alle Tücken des Alltags sehr wohl angesprochen werden. Dass also nicht nur die schiere Idylle da ist. Auf was es mir ankommt, das ist sicher eine positive Welt zu zeigen. Das möchte ich schon. Nicht die heile Welt zeigen, sondern die heilbare.
Seine eigene Kindheit erlebte Ali Mitgutsch als jüngstes Kind einer 7-köpfigen Familie.
Zuerst fing meine Kindheit sicher ganz glücklich an. Dann kam der Krieg. Und damit fing meine Kindheit an, sich zu zerstören. Die wurde zermalmt. Ich wurde hin und her evakuiert. Das war eigentlich schrecklich, weil man dann irgendwo in den Allgäu kam, wo mich die Bauernburschen als Prügelknabe verwendet haben, beziehungsweise der Lehrer hat mich da freigegeben. Der war ein Sadist.
Ali Mitgutsch schuf sich fiktive Freunde und flüchtete sich in Traumwelten. Die schwere Nachkriegszeit in München wendete sich für ihn unerwartet ins Schöne.
Ich sah anscheinend ganz hübsch aus, so schwarze Locken und so. Dann fingen die Mädchen an, sich für mich zu interessieren. Und die gaben mir dann meinen vollkommenen Hilflosigkeit und Verlorenheit, gaben mir die Halt. Die bauten mein Selbstbewusstsein auf. Und über die Frauen fand ich wieder zurück in das normale Leben. Ich habe den Frauen unendlich viel zu verdanken.
Er studierte an der Grafischen Akademie der Bildenden Künste München und entdeckte zu dieser Zeit die Leidenschaft des Reisens. Auch später als Familienvater verabschiedete sich Ali Mitgutsch jeweils für 3 Monate im Jahr, um die Welt zu erkunden und sein Fernweh und somit seine stete Neugier zu stillen. In den letzten Jahren schuf Ali Mitgutsch surrealistische Kunstwerke, Objektkästen, gefertigt aus Fundstücken. Gebrauchte Gegenstände faszinierten ihn. Ali Mitgutsch, der Mann mit dem Schnauzer und dem bestickten Käppi, hatte lange gehofft, noch eine bessere Bezeichnung für seine Bücher zu finden als Wimmelbücher. Aber egal, wie man sie nennen mag, sicher ist, dass Ali Mitgutsch das erreicht hat, was er sich als junger Mann gewünscht hatte. Mit seinen Bilderbüchern voller Lebendigkeit Kinder zu berühren.
Ute Wegmann über den Künstler und Illustrator Ali Mitgutsch, der gestern im Alter von 86 Jahren gestorben ist. Was kostet die Kunst? So heißt unsere Gesprächsreihe hier in Kultur heute seit dem 1. Januar, in der wir der Frage nachgehen, welche Ökonomien in der Kulturarbeit stecken. Heute wollen wir weniger auf die finanziellen, sondern zusammen mit der Kriegsfotografin Ursula Meißner auf die sozialen Kosten schauen. Ursula Meißner ist seit 30 Jahren in Krisen- und Kriegsgebieten unterwegs, in Afghanistan, Ex-Jugoslawien, im Irak, Jemen, Kongo oder Gazastreifen. Sie wurde mehrfach ausgezeichnet und hat diverse Bücher publiziert. Ein einschneidendes Erlebnis passierte 2001. Da wurde Meißner in Afghanistan gekidnappt. Ich habe sie gefragt, ist das der Preis, den man für diese Arbeit bezahlen muss?
Ja. Man muss immer mit dem Schlimmsten rechnen oder auch wenn man mit Soldaten unterwegs ist, dass eben auch dann geschossen wird, wenn man fotografieren will. Dass ich gekidnappt wurde, habe ich zu Hause am Schreibtisch ja nicht geplant und nicht gesehen. Und ich dachte ja immer, ich schaffe das, weil ich Begleiter habe, die die Gegend kennen und wissen, wo Gangster sind oder wo Rebellen sind oder jetzt da in dem Fall in Afghanistan frühere Mujahedin, also Freiheitskämpfer, die jetzt auch Journalisten ausgeraubt haben.
Das hat sie aber schon noch lange verfolgt. Sowas lässt einen ja nicht sofort los.
Also ich hatte ein ganz langes Trauma. Ich habe zunächst, als ich wieder freikam und mich ja selbst freigekauft habe, habe ich nur funktioniert. Ich habe eine Woche wirklich die besten Bilder in Afghanistan gemacht und war überglücklich, als ich dann nach einer Woche in Pakistan wieder ankam und den Gangstern also nicht nochmal in die Hände fiel. Aber ich habe dann 2-3 Monate mich zu Hause eingeschlossen und jedes Mal, wenn mich jemand danach gefragt hat, fing ich an zu weinen und konnte gar nicht erzählen. Also ich hatte ein richtiges Trauma und hätte wahrscheinlich auch Hilfe gebraucht.
Die Menschen in Ihrem Umfeld hat das sicherlich auch nicht gerade kalt gelassen. Wie gehen die damit um? Also welche sozialen Kosten muss man bezahlen, wenn man in Krisen- und Kriegsgebiete reist?
Also die meisten verstehen das ja nicht und denken, die Kriegsfotografen, die müssen alle irgendwie eine Meise haben, dass sie freiwillig in Kriegsgebiete gehen und ihr Leben aufs Spiel setzen. Es ist aber so, jeder ist ein bisschen anders als Kriegsfotograf. Es natürlich hängt von der Person ab. Bei mir war es so, dass ich das erste Mal nach meinem ersten Erlebnis im Kriegsgebiet sagte, das mache ich nie wieder. Ich habe Bomben auf dem Dorf überlebt und die Erde bebte und ich dachte, mein Leben ist vorbei und dann haben wir es doch alle überlebt und sind zurückgelaufen. Also mein allererstes Erlebnis 1986, das ist schon eine Ewigkeit her und da war ich natürlich sehr, sehr jung und hatte keine Erfahrungen. Und damals sagte ein Kollege über mich, ich sei eine nette Blondine in der rosa Bluse. Und das war ich auch damals. Ich war einfach fürchterlich naiv und wusste gar nicht, was da auf mich zukommt. Und nach dem ersten Mal habe ich ja natürlich ungeheuer viel gelernt. Aber mein ganzes Leben hat sich verändert. Ich war früher ständig auf dem Tennisplatz, habe gerne Partys gefeiert, habe viel Schmuck getragen. Und heute ist es so, dass ich also auch keinen Schmuck mehr trage und auch nicht mehr auf viele Partys gehe. Und eigentlich macht der Beruf relativ einsam, weil man auch nicht verstanden wird. Es ist so wie Liebeskummer. Wenn Sie noch nie Liebeskummer hatten, wissen Sie nicht, was Liebeskummer ist. Und genauso ist es mit den Kriegsgebieten. Wenn Sie noch nie in einem Kriegsgebiet gearbeitet haben, kann man das nicht nachvollziehen. Und dass man das auch immer wieder macht, hängt ja auch von den Menschen, von den Begegnungen ab, von den außergewöhnlichen Umständen, von dem Leben am Zeitgeschehen. Es ist ja auch ungeheuer spannend. Und wenn man die Leute wieder trifft, ihnen auch Mut zu machen. Denn zunächst mal bin ich ja als Fotografin die Hoffnung für die Menschen in einem Kriegsgebiet, weil sie denken, durch meinen Besuch, durch meine Bilder wird es dann besser.
Da muss ich Sie natürlich jetzt fragen, was Sie gedacht haben, als Sie waren ja sehr oft in Afghanistan, als im August die internationalen Truppen abgezogen sind. Sie haben da Menschen kennengelernt in Afghanistan, fotografiert, es sind sehr schöne Fotos da entstanden. Wie hat Sie das emotional getroffen?
Ich war einfach hilflos und sprachlos. Ich kann ja nicht einfach meine Freunde mitnehmen. Ich kann auch nicht die Menschen mitnehmen, die mich anflehen, für sie was zu tun. Ich kann ihnen kein Visum geben. Ich muss dann immer wieder sagen, ich bin Fotografin. Ich kann nur versuchen, mit den Reportagen, mit den Veröffentlichungen darauf hinzuweisen, wie schlimm es ist. Und natürlich, wenn man weiß, dass die Lehrerin in einigen Wochen dann nicht mehr arbeiten darf und dass sie wieder ihre Burka tragen muss und nicht die schönen Kleider, die sie jetzt immer trug und die Freiheit geliebt hat. Und ja, gerade mit Afghanistan, diesen Rückgang ins Mittelalter, das war für mich kaum auszuhalten.
Ich würde gerne nochmal auf den Titel unserer Gesprächsreihe zurückkommen. Was kostet die Kunst? Was ist denn für Sie der Gewinn bei dieser Arbeit?
Für mich ist es so, solange ich die Hoffnung habe, mit meinen Bildern oder den Reportagen etwas zu verändern oder auf etwas hinzuweisen und vielleicht den Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen. Solange ich die Hoffnung habe, nehme ich das alles auch auf mich. Und wenn ich an einem Ort bin, der schwer zu erreichen ist, wo nichts mehr funktioniert und ich da arbeiten kann, das ist für mich wie jemand, der in einer Blase schwebt und so viel Energie hat, dass er auch alles möglich machen kann, was man zu Hause am Schreibtisch sich nicht vorstellen kann. Das ist schon ein großer Gewinn. Schon so manches Mal, wo ich mir selbst auf die Schulter klopfen konnte und konnte sagen, das habe ich jetzt geschafft.
Ich würde am Schluss ganz gerne, Frau Meißner, doch noch mal über das Finanzielle sprechen. Denn Sie haben mal gesagt, Kriegsberichterstattung ist nun mal nicht billig. Was heißt das genau?
Nun, es funktioniert ja nichts mehr. Es gibt auch nichts mehr zu essen. Also wenn man überlegt, dass eine Tafel Schokolade auf dem Schwarzmarkt vielleicht 10 Euro kostet. Das ist aber noch gar nicht so wichtig. Ich brauche einen Stringer, also einen Mitarbeiter, der sich vor Ort auskennt, der die Sprache spricht, der mich dahin bringen kann, wo meine Bilder sind und vielleicht noch ein Auto hat. Und das alles muss bezahlt werden und eben sehr, sehr teuer. Also eine Fahrt zum Beispiel nach Libyen während des Krieges von Amman aus kostete früher 50 Euro. Während des Krieges haben die für diese Busfahrt 500 Euro von Journalisten verlangt. Also die Preise steigen dann ins Unendliche. Die wenigen Zimmer, die es irgendwo gibt, die sind natürlich auch sehr, sehr teuer. Und ich wohne meistens bei Privatleuten. Da kriege ich dann ja auch die Lebenssituation am besten mit. und erfahre sehr viel. Man muss einfach die Taschen voll Geld haben, um alles schnell zu bezahlen und die Hoffnung, dass man dann auch noch genug Geld hat, um auch wieder das Land zu verlassen.
Sie haben aber trotz Ihrer Erlebnisse, die ja teilweise wirklich dramatisch waren, noch nie übers Aufhören nachgedacht. Und Sie machen das auch nach wie vor.
Jetzt Corona hat mich auch ein bisschen ausgebremst, was ich kaum aushalten kann. Meine nächste Reise ist wieder Afghanistan und ich hatte schon mal von den Taliban ein Visum und sie geben ja auch ein Visum, denn momentan ist die Situation so wie vor 20 Jahren, also vor dem 11. September 2001 war Hungersnot, Erdbeben und Dürre und Krieg und die gleiche Situation haben die Menschen jetzt und die Taliban wissen, sie können ohne die Hilfe von außen den Menschen nicht helfen und deshalb bekommen Journalisten auch ein Einreisevisum und sobald ich losfliegen kann, tue ich das.
Die Kriegsfotografin Ursula Meißner in unserer Gesprächsreihe Was kostet die Kunst? Sprachliche Unfeinheiten jetzt mit Michael Köhler in den Kulturmeldungen.
Der Ausdruck Pushback ist Unwort des Jahres 2021. Damit werde ein menschenfeindlicher Prozess des Zurückdrängens von Flüchtenden an den Grenzen durch Europas Grenztruppen beschönigt, so begründete die Marburger Jury heute ihre Wahl. Der Einsatz des Fremdwortes trage zur Verschleierung des Verstoßes gegen die Menschenrechte und das Grundrecht auf Asyl bei. Thomas Nier, Professor für Sprachwissenschaft in Aachen, gehört nicht zur Jury. Uns, sagte er.
Ich sehe die Aktion Unwort des Jahres teilweise kritisch, begrüße aber alle Initiativen, die sich auf rationale Weise dem öffentlichen Sprachgebrauch kritisch auseinandersetzen. Sieht man die Aktion unter dieser Perspektive, dann eröffnet sie bestenfalls einen Dialog über angemessenen und weniger angemessenen Sprachgebrauch. Man mag die einzelnen Wörter, in diesem Jahr Pushback und Sprachpolizei, und vor allem die dahinterstehenden Konzepte politisch ganz unterschiedlich bewerten. Dass man aber über diese Wörter und auch über, das ist ja Platz 3 in diesem Jahr, relativierende Vergleiche mit dem Nationalsozialismus sprachkritisch diskutiert, finde ich gut.
Sagt Thomas Nier, Verfasser einer Einführung in die Politolinguistik und auch des Buches Volkes Stimme zur Sprache des Rechtspopulismus. Wir wollen die Berlinale möglich machen. Wir können das erreichen. Das sagte Kulturstaatsministerin Claudia Roth heute. Das internationale Filmfestival findet nämlich ab 10. Februar mit neuem Konzept als 2G+ Präsenzveranstaltung statt. In Zeiten der Pandemie wollen die Veranstalter für die Kultur deutlich Flagge zeigen, wie sie schreiben. Deshalb gibt es Kinovorführungen in den Berlinale Spielstätten. Verkürzte Präsentationen, Verringerung des Platzangebotes, keine Partys und Empfänge. Gewissermaßen verkürzter roter Teppich. Das zählt zu den Maßnahmen, damit Omikron draußen bleibt und Zelluloid rein kann. Eröffnet wird mit Peter von Kant von Regisseur François Ozon. Der Film mit Isabelle Adjani und Hanna Schigulla wird am 10. Februar dann seine Weltpremiere im Berliner Palast feiern. Leichtigkeit und Schwung in unseren trüben Alltag. Das erwartet sich der künstlerische Leiter der Berlinale, Carlo Chatrian. Der Film sei eine freie Interpretation von Rainer Werner Fassbinders Meisterwerk Die bitteren Tränen der Petra von Kant aus dem Jahr 1972, hieß es. Ab dem 15. Januar eröffnen schrittweise die staatlichen Kunstsammlungen Dresden wieder einzelne Sonderausstellungen und Museen. Den Anfang machen die Präsentationen Träume von Freiheit, Romantik in Russland und Deutschland im Albertinum sowie Deutsches Design 49 bis 89 in der Kunsthalle im Lipsiusbau. Ab Ende Januar dann ist das historische grüne Gewölbe fürs Publikum geöffnet. Zum 90. Geburtstag Gerhard Richters wird es ab 5. Februar eine Schau des Gerhard-Richter-Archivs zu sehen sein. Ab 11. Februar folgen dann das japanische Palais und das Residenzschloss, die Gemäldegalerie Alte Meister und im März folgt das Grassi-Museum für Völkerkunde zu Leipzig.
Das waren die Kulturmeldungen mit Michael Köhler. Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich heute seiner ersten Regierungsbefragung gestellt. Mehr dazu in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Für Ihr Interesse an dieser Sendung bedankt sich Anja Reinhardt.